Urlaubsfantasien. Gibt es die perfekten Ferien? Mit Bernd Lechler. Hallo. Vielleicht haben Sie Ihren Sommerurlaub noch vor sich, vielleicht sind Sie schon zurück, hoffentlich gut erholt, möglicherweise auch ein wenig enttäuscht, denn wir freuen uns ja schon immer sehr auf diese 1, 2, 3 Wochen, haben bestimmte Erwartungen und Vorstellungen und dann ist die Anreise stressig, der Ferienort überlaufen, das Hotel nicht so toll und hinterher der Erholungseffekt schnell verpufft. War das schon immer so? Versprechen wir uns zu viel vom Urlaub? Ist unbekümmertes, entspanntes Reisen angesichts von Overtourism und Klimawandel vielleicht ohnehin vorbei? Wie kann ein Urlaub trotzdem möglichst gut gelingen? Darüber sprechen wir heute im SWR Kulturforum. Mit dabei sind Professor Dr. Anne Köchling vom Deutschen Institut für Tourismusforschung der FH Westküste, Dr. Johannes Wentsche, er ist Psychologe und forscht bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Standort Dresden, sowie der Historiker Professor Dr. Valentin Gröbner von der Universität Luzern. Herr Gröbner, Sie haben vor 2 Jahren ein Büchlein veröffentlicht, das trug den Titel Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Das klingt ganz schön resigniert. Was macht Sie ferienmüde?
Ich hatte einen zunehmenden Überdruss an meiner eigenen üblichen Art des Reisens und ich wohne in einem Ort, der jährlich von 5,5 Millionen Leuten besucht wird, aber nur 60.000 Einwohner hat.
Und das ist
da wird man ein bisschen nachdenklich, weil man im eigenen Alltag umgeben ist von Touristinnen und Touristen, in dem Fall auch ein Drittel davon aus Asien, die dort sehr kurz bleiben und dort hoffentlich eine gute Zeit haben. Aber das Konzept Tourismus, das in Luzern auch ein bisschen erfunden worden ist vor 170 Jahren, mit dem habe ich ein bisschen Mühe. Und die Mühe wird größer.
Das heißt, die Ferienmüdigkeit kam eher aus der Sicht eines Bereisten sozusagen als eines Reisenden. Um auf die Perspektive nochmal zu kommen, Herr Wentsche, Sie schauen als Arbeitspsychologe auf das Thema. Da steht nicht zuletzt die Erholung immer im Zentrum, die wir als arbeitende Menschen ja zweifellos alle regelmäßig brauchen. Wie gut erholen wir Urlaubende uns denn in aller Regel durch unsere Ferienreisen? Also wie erfrischt kommen wir zurück in den Alltag?
Genau, da geht es eigentlich um das Gegenteil von noch müder werden vom Urlaub. Es geht darum, dass zum Beispiel Erschöpfung abnimmt oder das Wohlbefinden sich verbessert im Vergleich zur Arbeitsphase. Und im Durchschnitt funktioniert das ganz gut. Also wir haben vor kurzem so eine Übersichtsarbeit durchgeführt und da kam raus, im Durchschnitt funktioniert Urlaub und die Beschäftigten kommen eigentlich erholter oder weniger erschöpft wieder zurück.
Können Sie denn mit Herrn Gröbners Begriff der Ferienmüdigkeit was anfangen?
Naja, der bezieht sich wahrscheinlich eher darauf, generelle Einstellung, wie wir so zum Urlaub stehen, ob es vielleicht auch Last ist, also ähnlich wie die Arbeit, dass wir uns um zu viele Dinge kümmern müssen, den Urlaub zu planen. Das tritt natürlich auch bei Beschäftigten auf und ist wahrscheinlich auch so ein Hindernis, weswegen der Urlaub gar nicht so viel bringt, wie man es vielleicht sich erhofft. Wir haben zum Beispiel mal verglichen, wie gut ist Urlaub im Vergleich zu Pausen machen. Täglich Pausen machen und da kommt raus, es gibt keinen Unterschied. Also 4 bis 20 Tage Urlaub machen hat den gleichen Effekt wie täglich Pausen machen. Insofern passiert da relativ viel, was vielleicht die positiven Effekte auch schmälert.
Frau Professor Köchling, wir haben dann bekanntlich alle unterschiedliche Vorstellungen von diesen perfekten Ferien und der Erholung. Die einen wollen ans Meer, die anderen in die Berge, die einen suchen die Ruhe, die anderen machen Party, manche treiben Sport, andere legen lieber die Füße hoch. Aber vielleicht gibt's ja auch ein verbindendes Element. Was würden Sie sagen, was suchen wir im Urlaub?
Ich würde sagen, das verbindende Element ist, dass wir alle in gewisser Weise Abstand zu unserem Alltag suchen. Der Ortswechsel, den der Urlaub einfach ja inne wohnt, ist einfach immer damit verbunden, dass man das dann auch besser schafft als vielleicht im Alltag oder eben in den Pausen während der Arbeit. Also man kann besonders gut abschalten, man ist auch offener für Neues, Neues zu entdecken. Und das ist das, glaube ich, was denn dann auch tatsächlich das Hauptmotiv bei den allermeisten bei den Urlaubsreisen ist.
Es gibt, habe ich gelesen, in der Arbeitspsychologie das sogenannte Drama-Modell der Erholung. Das hat so 6 Säulen: Gedankenfreiheit, Entspannung, Selbstbestimmung, Herausforderung, Sinn und Verbundenheit. Darin steckt also eine Art Rezept für gute Ferien. Dieser erste Punkt, Gedankenfreiheit, der meint, glaube ich, das, was wir gemeinhin als Abschalten beschreiben und was ja vielen schwerfällt. Was ist wichtig, um abschalten zu können?
Ja, was da wichtig ist, also wir kennen die Faktoren, die jetzt in der Arbeit eine Rolle spielen, ganz gut. Wie das jetzt im Urlaub aussieht, wissen wir noch gar nicht so richtig. Aber auf jeden Fall, Sie haben es ja erwähnt, diese 6 Erholungserfahrungen sind ganz wichtig. Sie können natürlich einerseits durch bestimmte Erholungstätigkeiten angetrieben werden. Also wenn ich zum Beispiel Sport im Urlaub mache oder Fahrrad fahre, denke ich vielleicht automatisch nicht an die Arbeit, weil ich abgelenkt bin. Auf der anderen Seite unterscheiden sich natürlich auch die Menschen da drin, wie gut die das können. Da haben wir gesehen in einigen Studien, dass sich aber die Unterschiede zwischen denen, die jetzt mehr oder weniger gut abschalten können im Arbeitsleben, durch Urlaub eher aufhalten. Also Urlaub wird so erholungsdemokratischer. Wir profitieren irgendwie alle davon. Am Ende kam aber raus, also die Grundfrage, warum man sich mit diesen 6 Erholungserfahrungen überhaupt beschäftigt hat, kam daher, dass man festgestellt hat, dass die Erholungstätigkeiten, also als Empfehlung, soll ich jetzt Sport machen, soll ich am Strand liegen, gar nicht so entscheidend sind, sondern das, was subjektiv in uns drin passiert. Und so kann man auf diese 6 Erholungserfahrungen und sollte möglichst viel von denen im Urlaub realisieren.
Ich fand diese Säule Herausforderung besonders interessant, weil man könnte ja spontan denken, das will man ja gerade los sein mal im Urlaub. Herr Gröbner, wollen Sie herausgefordert sein im Urlaub?
Ich neige dazu, mich selber herauszufordern. Ich mache Fahrradtouren, ich gehe in die Berge, weil das Teil von meiner eigenen Vorstellung vom guten Leben ist. Also darüber denke ich halt relativ viel nach. Was ist eigentlich das Verhältnis von Urlaub und gutem Leben? Denn im Urlaub bin ich ja nicht allein. Urlaub ist etwas, was man vorzuzeigen hat, was man dokumentieren muss gegenüber anderen. Und auf eine ganz eigentümliche Art und Weise wird von mir erwartet, dass ich an interessante Orte fahre und dort interessante Dinge tue und hinterher interessant davon erzähle. Wenn ich sage, ich bin zu Hause geblieben, weil ich keine Lust mehr hatte, dann ist das ein ziemlicher Conversation Stopper in einer freundlichen Abendessenrunde, weil die Leute sich kritisieren fühlen. Das heißt, Urlaub, frei haben, ist nicht nur Freiheit, sondern gleichzeitig, vor allem in Deutschland und in wohlhabenden Ländern, auch noch was anderes, nämlich ein soziales Set von Normen.
Und der Sinn, der auch noch eine Säule ist in diesem Modell, was sagt denn da die Touristikforschung? Frau Köchling, wann erleben Menschen ihren Urlaub als sinnvoll oder sinnhaft?
Es gibt schon einen Trend dazu, dass man im Urlaub eben auch ja was lernen will, sich weiterentwickeln will. Da reden wir dann von ja dem Transformationsbedürfnis. Allerdings muss man tatsächlich dazu sagen, dass die meisten immer noch aus hedonistischen Gründen in den Urlaub fahren und sich wirklich ja auch amüsieren wollen, sich erholen wollen etc. Aber gleichwohl ist auch dieses Sinnmotiv in gewisser Weise bei einigen Menschen durchaus vorhanden. Zum Beispiel, indem man Freiwilligenarbeit macht im Urlaub. Ja, das jetzt ein Extrembeispiel, aber auch indem man sich einfach selbst weiterentwickelt, eine Sprache lernt oder ähnliches.
Ist uns denn immer so klar, was für eine Art von Erholung wir brauchen oder was wir von unserem Urlaub erwarten oder erwarten sollten? Also ich denke, wer zum Beispiel im Berufsalltag zu Kunden freundlich sein muss den ganzen Tag, der ist anders erschöpft als jemand, der am Rechner technische Probleme löst oder körperlich hart arbeitet. Also müsste man sich von der Urlaubsplanung her genauer überlegen, was man braucht?
Ja, da sagt die Psychologie dazu, man soll eigentlich ähnlich wie bei Pausen immer das Gegenteil machen von dem, was man sonst so macht in seinem Alltag. Und das kann natürlich sein, wenn man jetzt eine sitzende Tätigkeit hat, zum Beispiel man arbeitet im Büro, sich mehr bewegen oder wenn man viele Kundengespräche führen muss, ja auch mal Zeit zur Ruhe und Muße zu haben, also mal nicht sprechen zu müssen den ganzen Tag. Aber ob wir das so genau wissen, also es gibt so Annahmen dazu, dass Menschen das automatisch machen. Die Studien zeigen, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Dennoch kann man sagen, es gibt so bestimmte Bedürfnisse, die wir natürlich befriedigen wollen durch Urlaub. Das können natürlich sowas sein wie Ziele, die uns gewünscht sind, Annäherungsziele. Also wir müssen ja nicht nur immer übers Reisen reden, sondern viele Leute verbringen auch ihren Urlaub zu Hause oder zumindest einige. Das kann sowas sein wie den Keller endlich ausgebaut zu haben in den 3 Wochen Urlaub. Es können natürlich auch Reiseziele sein, also zum Beispiel endlich mal Stockholm gesehen zu haben oder die Kinder besucht zu haben. Das beschreibt so die Balance, glaube ich, zwischen denen sich Menschen da bewegen, wenn sie ihren Urlaub planen.
Ich wollte das auch fragen. Also zu Hause bleiben und sich sagen, ich miste jetzt mal den Dachboden aus oder ich grabe den Garten um, das kann auch Erholung sein.
Ja, das ist ganz interessant, dass zum Beispiel, also während der Corona-Zeit gab es einige Studien, ob dieses, wir nennen es umgangssprachlich, Urlaub auf Balkonien zum Beispiel hilft. Also viele konnten ja nicht wegfahren aufgrund von Reisebeschränkungen oder anderen gesetzlichen Hürden. Und tatsächlich hat man da festgestellt, das ist ähnlich gut wie so Fernreisen zum Beispiel. Hängt natürlich auch mit dem Planungsaufwand zusammen. Wenn ich zu Hause bleibe, muss ich vielleicht nicht ganz so viel planen wie eine Fernreise mit Flügen oder Schiffstouren oder die verschiedenen Hotels raussuchen. Also das kann zum Beispiel auch entlasten. Ob das dann so sinnstiftend ist, hängt natürlich dann wieder davon ab, was ich auch zu Hause mache. So eine Abwechslung zum Alltag gelingt mir vielleicht in der Fernreise dann doch eher, wenn ich eine neue Sprache ausprobieren kann oder mich durchschlagen muss. Im Alltag mit ungewohnten Dingen. Da sind dann vielleicht Unterschiede zu sehen.
Als Historiker frage ich mich natürlich, was haben die Leute früher gemacht? Mhm. Weil das ist ja ganz interessant. Wir nehmen unsere eigene Gegenwart als ganz selbstverständlich. Das Interessante an Corona ist, dass wir auf einmal gelernt haben, wie wenig selbstverständlich das Selbstverständliche ist. Und deswegen, das ist sozusagen der automatische Reflex des Historikers, aber ich wollte nicht vorgreifen.
Da habe ich mich auf Ihre Antworten gefreut. Weil also mir, als ich so über das Thema Urlaub das erste Mal nachgedacht habe, da dachte ich an den Deutschunterricht, Goethe, Bildungsreise oder Künstler, die auf Wanderschaft gingen und Erfahrungen gesammelt haben. Aber das war ja in der Zeit wahrscheinlich privilegierten Schichten, dem Adel vorbehalten, überhaupt Urlaub zu machen. Das Urlaubsrecht gibt es erst sehr kurz.
Sehr kurz, ja. Das gesetzliche Anrecht auf Jahresurlaub gibt es in der Schweiz, das war allerdings eines der letzten Länder in Europa, seit Beginn der 1960er Jahre. Mhm. Unsere Großeltern haben keinen Urlaub in der Form gemacht, wie wir es machen. Weil der Sommer war in einer agrarischen Gesellschaft der Höhepunkt des Arbeitsjahres. Im Sommer hat man echt was zu tun in einer landwirtschaftlich geprägten Welt. Und bis in die 20er Jahre ist in die Sommerfrische fahren, war das Privileg der wohlhabendsten 10%. Deswegen ist es schon lustig, also ich fand das aus der psychologischen Seite wahnsinnig interessant, dass Pausen machen ist genauso erholsam wie Urlaub. Das ist natürlich das, was die Leute früher gemacht haben.
Ist es denn nicht so, dass eigentlich die Mischung aus beiden dann tatsächlich die Lösung ist oder beziehungsweise viele schaffen es ja eben auch in ihrem Alltag eben nicht die Pausen zu machen, die sie eigentlich bräuchten und brauchen dafür vielleicht dann doch eher den Abstand?
Also da würde ich sagen, jetzt aus dem, was ich so gelernt habe in den letzten Jahren aus diesen Studien, ist genau das, was zutrifft, was Sie gut zusammengefasst haben. Also viele haben wahrscheinlich die Erwartung, jetzt kommt der lange Sommerurlaub und jetzt fällt alles von mir ab. Die Erschöpfung nimmt ab, ich fühle mich wieder super nach so einem Urlaub. Und wahrscheinlich ist es eher der bessere Weg, dass wir regelmäßig auf Erholung achten. Und die Erholungsphasen, wir haben ja kürzere Erholungsphasen, Arbeitspausen, lange Mittagspausen, aber auch Kurzpausen, mal kurz einen Kaffee trinken. Wir haben das Wochenende und den Urlaub oder ganz lange Phasen wie Sabbaticals, die eingelegt werden können. Und viele vermuten, glaube ich, dass es so einen Dosiseffekt gibt, nennen wir das. Also je länger ich irgendwie Urlaub mache oder mich erhole, desto besser ist es. Aber die Daten zeigen was anderes. Es ist oft, erfüllt sich nicht.
Ja, die Studien kenne ich auch. Genauso besser mehrmals kurz als einmal lang.
Genau. Gilt es auch, Frau Köchling, für Fernreisen? Also, dass man sagt, 2 Wochen haue ich mich in Thailand an den Strand, aber dann ist eigentlich dieser Zeitzonenwechsel so anstrengend, dass man sich gar nicht erholen wird, wenn man nicht 6 Wochen Zeit hat?
Bei Fernreisen ist auf jeden Fall momentan zu beobachten, dass die Zahlen da gerade rasant zunehmen. Das ist, glaube ich, auch ein Corona-Effekt, dass man gerade, weil man nicht konnte, jetzt erst recht sozusagen nochmal in die Ferne schweifen möchte. Mit dem Erholungseffekt, da sind mir jetzt keine Studien bekannt, die das ja vergleichen mit Fernreise versus nicht so weit wegfahren, aber es ist ja plausibel, dass es zumindest anstrengender ist, wenn man erstmal eine Zeitverschiebung hat etc. Also ich denke, auch bei einer Fernreise macht der längere Urlaub für die Erholung vor Ort auf jeden Fall Sinn, aber der Effekt, wenn man nach Hause kommt, der wird auch nicht länger sein als bei einer kürzeren Urlaubsreise, die vielleicht auch einfach in Deutschland stattgefunden hat.
Sind wir selber denn auch anders im Urlaub unterwegs? Also man nimmt sich bekanntlich einerseits immer mit, aber man ist eben doch in anderen Zusammenhängen. Wie ist es, Herr Wensche? Ist Urlaub auch eine Möglichkeit, sich kennenzulernen, sich ein anderer zu sein?
Das glaube ich schon. Ein Kollege aus Österreich, der Gerhard Blascher, hat mal Urlaub so psychoanalytisch auch interpretiert und gesagt, das ist so ja eine Möglichkeit zur Regression, also zur Rückkehr in einen autonomen, freien und verantwortungsbefreiten Zustand. Und da geht es natürlich auch um das Thema Selbsterkenntnis. Ich glaube schon, dass das für viele eine Rolle spielt. Man ist in anderen Kontexten. Wenn man mit Kindern reist, man ist den ganzen Tag mit ihnen auf einmal zusammen und nicht nur ein paar Stunden nach der Kinderbetreuung oder auch Partnerschaft. Man wird auf einmal manchmal tagtäglich längerfristig mit seinem Partner oder seiner Partnerin konfrontiert. Konflikte können hochkommen. Und ich glaube schon, dass man da auch was über sich lernt, erstmal in diesem Setting, aber auch als Distanz zur Arbeit. Also Arbeit an sich zu reflektieren, viele Dinge, die vielleicht so alltäglich sind, mal zu hinterfragen. Muss ich immer so lange arbeiten? Muss ich so viele Überstunden machen? Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Sind meine Ziele, die ich mir setze, auf Arbeit tatsächlich realistisch? Und insofern ist der Urlaub, würde ich schon sagen, auch so eine Phase der Selbstreflexion, des sich Kennenlernens.
Herr Gröbner, was hat Sie so amüsiert?
Es ist ja interessant, dass Sie auf der einen Seite Regression, also die Tourismusbranche hat ja zu Infantilisierung ein inniges Verhältnis. Die selbstverständliche Präsenz von Kinder und Comic-Emblemen und Logos, die Rückkehr in angeblich glücklichere 60er und 70er Jahre durch das Musikprogramm am Pool. Das ist ja so eine Art von Rückkehrfantasie in eine gute alte Zeit, die es, fürchte ich, nirgendwo und nirgendwann gegeben hat. Und gleichzeitig, und das haben sie dann einfach so aus dem Handgelenk hinterhergeschoben, ist das natürlich auch eine Begegnung mit den Dingen, die einem wirklich wichtig sind. Das muss nicht infantil sein, sondern das kann dann auch ganz grundsätzlich werden. Und ich glaube, da haben Sie sehr recht. Also die Erfahrung im Urlaub, plötzlich aus einer ungewohnten Perspektive auf sich selbst, auf den eigenen Partner, die eigenen Partnerinnen, auf die eigene Geschichte zu schauen, macht den Urlaub ja auch ein bisschen unheimlich. Also da können Dinge passieren, die man nicht geplant hat und die einem vorher so nicht klar waren. Und das wäre dann das genaue Gegenteil von Infantilisierung. Also, dass die Leute und die Branche deswegen so heftig infantilisiert, um das emanzipatorische Potenzial von, wer bin ich eigentlich, will ich das eigentlich wirklich, was ich tue, auch so ein bisschen zu puffern.
Herr Gröbner, Sie sind, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen der Urlaubsbasher in der Runde. Sie haben das Urlaubsmachen ja auch als Anti-Überdrussmaßnahme gegen den eigenen Alltag beschrieben, die aber oft überhaupt nicht funktioniere. Also stellen Sie den Sinn von Urlaub grundsätzlich in Frage?
Für mich selbst ja. Ich würde das nie grundsätzlich tun, weil die Rolle des Moralpredigers, ich mag die nicht. Aber für mich selbst, ich habe angefangen, nicht zuletzt deswegen, weil ich diese beiden Bücher Retroland und Ferienmühle geschrieben habe, zu experimentieren, einfach andere Sachen zu machen. Aus meinen eigenen Urlaubsroutinen rauszugehen und das zu verschlampen und dann zu schauen, was passiert. Teilweise angeregt durch Corona, teilweise natürlich auch durch eine eigene jahrzehntelange Urlaubspraxis, die mir zunehmend abstrus vorkam.
Haben Sie ein Beispiel, ein Detail?
Mir ist aufgefallen, dass ich erstens in dem Moment, wo meine Tochter auf der Welt war, dasselbe gemacht habe, was meine Eltern mit mir gemacht haben, wo ich hingefahren bin. Also da gab es so eine untergründige Programmierung. Und zweitens, um es ein bisschen unangenehm direkt auszudrücken, Urlaub ist nicht Freiheit. Urlaub ist Konsum der Produkte einer hoch elaborierten, unglaublich smarten Dienstleistungsindustrie. Und das ist nicht dasselbe. Das heißt, mir wird meine eigene freie Zeit zurückverkauft mit ganz bestimmten Dienstleistungsangeboten. Und wer schon mal in armen Ländern weit weg Urlaub gemacht hat, weiß ganz genau, dass der reale Effekt von Urlaub ist, an ganz vielen Stellen mit niedrigen Löhnen produzierte Dienstleistungen werden an Leute wie mich, die aus wohlhabenden Ländern kommen, verkauft. Das heißt, hier werden ökonomische Differenzen abgeschöpft. Und das ist seit unglaublich langer Zeit so. Das war im 19. Jahrhundert, als die Engländer in die Alpen gegangen sind, genauso. Das heißt, da gibt es so ein paar unfreundlichere Aspekte. Ich will das gar nicht bashen, weil das ist ja Realität. Aber ich habe angefangen damit zu experimentieren und zu sagen, was will ich denn eigentlich? Und da kamen lustige Sachen raus.
Zum Beispiel?
Schauen Sie, Übertourismus. Alle großen Städte in Frankreich seien überlaufen. Frankreich, da geht eine Zone mittendurch, die ist 1000 Kilometer lang und 200 Kilometer breit. Dort wohnt niemand. La Diagonale du Vide, die Leere. Wenn Sie dort mit dem Fahrrad hinfahren oder auch mit dem Auto, sind Sie allein. Sie erleben ein leeres Frankreich, das nicht nur pittoresk ist, aber total interessant. Da fährt keiner hin. Und in Spanien und Portugal und Rumänien gibt es das auch. Das heißt, man muss nur ein kleines bisschen sozusagen an der Ausgangssituation schrauben und sagen, geht das auch anders? Geht das auch kürzer? Geht das auch mit anderen Dienstleistern? Und schon kommt was komplett anders raus.
Herr Gröbner, da bin ich völlig auf Ihrer Seite. Also es ist sicher eine Frage, wie man den Urlaub letztlich gestaltet und dann auch in Kombination mit Anreise, Urlaubsortswahl etc., um ihn nachhaltig zu gestalten. Aber es ist ja trotzdem noch Urlaub. Ich hatte es eingangs so verstanden, dass Sie tatsächlich gar nicht mehr Urlaub machen, aber das heißt, Sie haben einfach die Form des Reisens verändert.
Genau, ja, Sie haben völlig recht. Also ich mache meinen Job schon sehr gerne, aber nicht ins Büro zu müssen, ist echt schon richtig toll zwischendurch.
Am anderen Ende sind dann eben die überlaufenden Orte. Wir haben in dieser Sendung schon viel über Overtourism und Massentourismus gesprochen. Ich will das gar nicht so in den Mittelpunkt stellen jetzt, sondern bei den Urlaubenden bleiben. Wirft das denn, dass es diese Phänomene gibt und die Schattenseiten einfach unserer Urlaubsfreude, wird das bewusst wahrgenommen? Verdirbt uns das ein bisschen die Urlaubslaune oder sollte es?
Also die meisten Menschen finden es im Urlaub auch ganz schön, wenn da Menschen sind. Zu viel ist da natürlich zu viel. Also wenn man vor Ort ist und man will in Venedig nun sich umschauen und überall sind so viele Menschen, dass man gar nicht mehr durchkommt, dann trübt das sicherlich die Urlaubsfreude. Aber die meisten wollen ja auch nicht in leerer Umgebung sein. Ja, das heißt, da ist die Wahrnehmung durchaus unterschiedlich. Natürlich nehmen wir alle gerade die Medienberichte wahr über die Demonstrationen in verschiedenen Orten Europas. Und es gibt dieses Problem an verschiedenen Orten Europas, aber es gibt eben immer auch noch sehr viele Reiseziele, wo es dieses Problem nicht gibt. Das ist durchaus ja eher ein lokales Phänomen, das wir sicherlich wahrnehmen und auch die Reisenden wahrnehmen, aber wir sehen ja an den Reisezahlen zurzeit, dass es auf jeden Fall die Menschen nicht davon abhält, in den Urlaub zu fahren.
Ich finde ja durch den Massentourismus, man mag da stehen dazu, wie man will, aber vielleicht können wir nochmal über die Geschichte auch des Urlaubs so ein bisschen sprechender eintauchen. Der Urlaub ist ja an sich demokratischer geworden, er ist billiger geworden und wenn ich so an mich selber zurückdenke, an Familienurlaube, zum Beispiel die erste große Fernreise, die wir machten, das war Ende der 90er Jahre in die USA, also Familienbesuch. Und dieser Urlaub über 3 Wochen, da kam über 10.000 D-Mark. Und das war richtig viel Geld. Also für die Familie, vielleicht einen Kleinwagen oder so, den man da ausgegeben hat, nur um die Familie mal zu sehen. Und insofern ist es wahrscheinlich ja heute so, vielleicht kommen wir bald wieder an diese Preise in Euro, aber zumindest ist er günstiger und leistbarer geworden für viele in der Bevölkerung.
Ja, zurzeit ist er wieder teurer geworden.
Ich habe es gelesen, ja.
Allerdings ist es tatsächlich auch so, dass zumindest in Deutschland die Menschen dann eher an anderer Stelle sparen, um sich die eine Urlaubsreise auch wirklich noch leisten zu können.
Darf ich aus historischer Perspektive da etwas sagen, was vielleicht nicht so für strahlend gute Laune sorgen wird? Das Konzept Urlaub für alle haben die italienischen Faschisten 1923 erfunden zur Integration von Mittelschichten. Und es wurde vom Nationalsozialismus dann 1:1 kopiert und zu dem großen Slogan gemacht. Also genau in dem Ausmaß, wo deutsche Jüdinnen und Juden keine Hotels mehr mieten durften, wurde Urlaub machen als nationale Pflicht in den 30er Jahren propagiert. Das heißt, das ganze Konzept von Urlaub für alle, im Gegensatz zu den Verhältnissen vor dem Ersten Weltkrieg, wo wirklich nur die reichsten 10% überhaupt verreisen konnten, hat einen sehr deutlichen, weltanschaulichen, nationalen Stempel. Das gab's so in anderen Ländern nicht. Die französische Volksfrontregierung hat 1936 das Recht auf 2 Wochen Jahresurlaub zum ersten Mal gesetzlich festgeschrieben. Und dann gingen auch die französischen Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen zum ersten Mal in Urlaub. Und zwar als Reaktion auf dieses extrem erfolgreiche faschistische Konzept. Das heißt, Urlaub als soziales Vorrecht hat eine relativ unangenehme Geschichte. Es lohnt sich, kurz darüber nachzudenken, warum das in Deutschland und in den deutschsprachigen Nachbarländern bis heute ein so wirkungsvoller Slogan ist.
Ja, aber möchte man noch was dazu sagen, Frau Kröchling?
Ja, also natürlich ist mir die Historie bekannt und bewusst, ne? Die Kraft durch Freude-Bewegung damals.
Bewegung, man kann auch dazu Organisation sagen.
Ja. Nein, und dass es natürlich ganz schlimm propagandistisch genutzt wurde und so weiter, das ist mir bekannt. Und es ist zu beobachten, dass die Deutschen, die waren jahrelang Reiseweltmeister, wir sind jetzt von China überholt worden, dass es eben dieses, ja, wir das Gefühl haben, es ist ein Grundbedürfnis. Ja, wir hatten, glaube ich, eben schon den Begriff Demokratisierung des Reisens erwähnt, ne? Also, dass die Menschen eben denken, es ist einfach ein Menschenrecht vielleicht schon, dass man eine Urlaubsreise unternimmt. Und da bin ich ganz bei Ihnen, das ist sicherlich nicht der Fall. Wenn wir uns weltweit umschauen, dann sind es immer noch wirklich die wohlhabenden Länder, die viel reisen. In anderen Ländern wird so gut wie gar nicht gereist. Es ist nach wie vor ein Privileg, ja, dass wir reisen können oder dass so viele Menschen sich Urlaubsreisen auch leisten können. Und gleichzeitig, also was wir sicherlich ein Recht drauf haben, ist Erholung, also Freizeit bzw. Urlaubstage. Aber es ist sicherlich kein Menschenrecht, jedes Jahr dann auch wirklich wegfahren zu können, eine Auslandsreise zu unternehmen.
Also da würde ich zustimmen, steht drin in der WHO Menschenrechtscharta, jeder hat ein Recht auf Erholung und angemessene Freizeit. Insofern scheint es schon was Menschliches, was Humanes zu sein, auch Zeit für sich zu haben. Und wir haben ja gesehen, dass die Möglichkeit, bezahlten Urlaub zu bekommen, noch gar nicht so alt ist und das noch gar nicht so lange existiert. Und
in Deutschland,
auch viele Länder,
seit 63, ne?
Genau, seit 60er, 70er Jahre. Ich hatte geguckt im Internet mal und hatte was gefunden von Brauereiarbeitern, die 1903 zwei oder drei Tage Urlaub durchsetzten. Und dann ging das erst los. Ähnlich ist es mit anderen Sachen im Arbeitszeitrecht. Ne? Wie lange muss man arbeiten? Muss man am Wochenende arbeiten? Und ähnlich, das ist erst vielleicht 100 Jahre alt. Und wir haben auch viele Länder, wo die Beschäftigten gar nicht so viel Urlaubsanspruch haben. Also ich denke mal an die USA zum Beispiel. Da ist es oft individuelle Verhandlungssache, wie viel Urlaub ich tatsächlich bekomme.
Urlaubsfantasien. Gibt es die perfekten Ferien? Das ist unser Thema heute im SWR Kulturforum mit dem Arbeitspsychologen Dr. Johannes Wentsche, dem Historiker Professor Dr. Valentin Gröbner und der Tourismusforscherin Professor Dr. Anne Köchling. Wie spiegeln sich denn überhaupt die Weltlage oder der Zeitgeist in Urlaubstrends? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir leben in tendenziell belastenden oder unruhigen Zeiten, dann nimmt vielleicht das Bedürfnis nach Abenteuerurlaub ab und stattdessen sucht man mehr Ruhe und Entspannung. Gibt's sowas, Frau Köchling?
Nein, eigentlich beobachten wir das Gegenteil, also beziehungsweise, dass wir Entspannung suchen, das war immer so, das hat sich nicht verändert. Also die allermeisten wollen eben ja Entspannung, Abstand vom Alltag, wie ich eingangs schon sagte. Aber wir sehen keinen steigenden Anteil an Abenteuerurlaub. Was wir sehen ist, dass Menschen momentan mehr ja, sich selber belohnen wollen, ja, sowas wie Luxusreisen tatsächlich auch zunehmen. Oder dass man vielleicht auch jetzt nach der Corona-Zeit, wo man eben gar nicht reisen konnte, sich erst recht was gönnen möchte. Ich hatte eben schon erwähnt, dass der Anteil an Fernreisen gestiegen ist. Also eigentlich weniger Ruhe, sondern auch nicht Abenteuer, sondern was für sich tun, was anderes Menschen kennenlernen im Urlaub. Also auch solche kommunikativen Aspekte des Urlaubs, dass die gerade nach Corona zugenommen haben.
Auf der anderen Seite nochmal zum Thema Fernreisen. Vielleicht ist manche Sachen auch gar nicht mehr so nötig. Wenn man jetzt mal Urlaub als Lernerfahrung sieht, also keine Ahnung, ich will das Museum of Modern Art sehen in den USA. Vielleicht muss ich da nicht mehr hinreisen wie früher, sondern kann es mir im Internet anschauen oder auf YouTube. Oder wenn ich Urlaub als Statussymbol, das Hardrock-Café-T-Shirt aus, weiß ich nicht, Spanien, kann ich mir online bestellen heutzutage. Also vielleicht ist dieses Verreisen müssen auch in bestimmten Aspekten gar nicht mehr so nötig geworden.
Ich glaube, Sie haben mich eben falsch verstanden. Also die Fernreisen haben tatsächlich im letzten Jahr zugenommen.
Ach, die haben
also
zugenommen?
Ja, also 9% der Urlaubsreisen der Deutschen waren Fernreisen im letzten Jahr. Also es ist immer noch ein geringer Anteil, aber es ist ein gestiegener Anteil. Das ist eher so ein Nachholeffekt nach Corona oder das Interpretieren wir so, ja, dass die Menschen eben sagen, wir konnten nicht weg und jetzt erst recht und sie wollen sich eben was gönnen. Ja. Und insgesamt haben wir das Gefühl, dass dieses Thema virtuelles Erleben das Reisen nicht ersetzt. Das schafft vielleicht dann eher Lust, es dann doch tatsächlich noch in echt zu sehen. Und wir hatten ja schon auch über diesen sozialen Aspekt gesprochen, den Prestige-Effekt. Ne? Man will ja auch darüber erzählen, man will sich womöglich selbst fotografieren, ja, vor der genau. Sehenswürdigkeit und die mit anderen teilen. Also das alles funktioniert natürlich nicht, wenn ich es mir nur virtuell anschaue.
Als die Stereofotografie erfunden wird, in den 1860er Jahren, schreibt ein britischer Autor, jetzt muss man nicht mehr wegfahren. Man kann alles in Stereo, in dieser neuen virtuellen Technologie sich anschauen, hat sich so nicht durchgesetzt.
Nein, im Gegenteil. Wir wissen ja,
ja, dass, die Bilder scheinen das Reale, den Wunsch nach realer physischer Bewegung ja eher noch zu verstärken.
Genau, die wecken erst die Begehrlichkeit ja teilweise, ja.
Und das ultimative Urlaubsziel oder Symbol scheint da ja zu sein, der Strand. Der lange Strand, der einsame Strand, der weite Strand. Warum ist das so? Oder ist es gar nicht so?
Also ich kann dazu vielleicht sagen, dass zumindest der Anteil des Bade- und Strandurlaubs bei den Urlaubsreisearten ist der zweithöchste bei den Deutschen. Ne? Also das ist nicht nur eine Vermutung, sondern die Menschen machen auch bevorzugt tatsächlich Urlaub am Strand. Und historisch können Sie da wahrscheinlich besser noch was zu sagen, Herr Gröbner.
Nee, also der Strand ist ja richtig toll. Der Strand ist ein neuer Ort. Vor dem 18. Jahrhundert gibt es keinen Strand. Da geht niemand hin. Also da gehen Leute nur zur Arbeit hin. Und er gilt als gefährlich, hässlich und ungesund. Und zwar im Norden wie im Süden. Und das Baden im Meer war High Risk. Und zwar in der Wahrnehmung der Menschen. Und das beginnt sich zu ändern. Und eigentlich kann man als Faustregel sagen, erst seitdem die Leute im Büro und in der Fabrik arbeiten, ist der Strand ein verlockender Ort. Und der Strand ist ein künstlich neu hergestellter Ort. Also in der Form, wie wir ihn kennen und wie wir ihn konsumieren, ich auch, ich gehe ja wahnsinnig gerne am Strand spazieren und so weiter, ist der Strand so neu wie ein Containerterminal. Das ist eine Rampe, das ist eine Struktur, das ist eine Infrastruktur. Und das finde ich sehr reizvoll, also plötzlich aus dieser Perspektive zu schauen, welche neuen Orte werden noch entstehen als soziale Orte? Weil ein Ort ist ja sozusagen eine soziale Konstellation. Das kann man am Strand ganz besonders schön zeigen.
Ja, und ich denke, der Strand ist ganz besonders ein sozialer Ort eben für Familien, ne? Wo dann die Väter ganz infantil mit den Kindern Sandburgen bauen und wahrscheinlich.
Ja, ich habe das auch immer gemacht.
Ja, es ist wahrscheinlich auch der ideale Ort zum Nichtstun, ja? Wo man einfach da liegt, liest, aufs Meer schaut.
Er macht uns auch gleich ein Stück weit unseren Badehosen und Bikinis.
Ja, auch das spielt vielleicht eine Rolle, genau, ja.
Also vielleicht noch aus psychologischer Sicht, also wir würden sagen, der Strand ist natürlich das optimale Setting für Entspannung. Man kann liegen, man muss nichts machen, sich nicht bewegen und der Körper fährt ja sein beanspruchtes System vielleicht automatisch zurück, indem wir die Sonne genießen. Der Strand an sich ist natürlich auch eine Möglichkeit, um dem schlechten Wetter zu entkommen in Deutschland. Ich glaube, das ist immer so ein Motiv vielleicht auch für Reisen in den Süden. Also da habe ich Sicherheit, dass es nicht regnet in den 2-3 Wochen. Jetzt kann man sagen, okay, in Deutschland wird es ja auch wärmer, langsam leider. Und selbst wenn man an die Ostsee oder Nordsee fährt, hat man manchmal tatsächlich auch 2 Wochen nur Sonne, was früher, als ich Jugendlicher war, nicht der Fall war. Da war es wesentlich kälter. Und man musste mit 21, 22 Grad zufrieden sein. Aber vielleicht noch aus der Erholungsforschung, also was man dort festgestellt hat, ist aber nur ein kleiner Effekt, dass sich Menschen tatsächlich besser erholen im Urlaub, wenn es wärmer ist. Also das ist in ein paar Studien gezeigt worden. Was das nun genau ist, ob das die Temperatur ist oder das Setting an sich, das wurde dort aber noch nicht geklärt.
Wobei zu große Hitze dann auch wieder nicht förderlich ist.
Richtig.
Das Interessante ist ja, dass zum Beispiel das klassische, also Italien ist seit dem Ende des 16. Jahrhunderts ein internationales Reiseziel, diese Grand Tour als Adelsreise für junge Männer, die dort fremde Sprachen lernen und ein Jahr dort unterwegs sind. Und die gehen alle im Winter. Die gehen nicht im Sommer nach Süditalien, was aus mehreren Gründen. Dafür braucht man sehr viel Zeit. Und ich finde das interessant, wie stark sich ein soziales Setting jeweils an einem Reiseziel oder an einem Ort auch innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit dann auch verändern kann. Auch da sind es die italienischen Faschisten, die den Sommerurlaub propagieren. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil sie sich an ein einheimisches Publikum wenden und sagen, wir wollen keine reichen Leute von außerhalb mehr. Das heißt, möglicherweise sind das, was wir als unsere eigenen Vorlieben wahrnehmen, gar nicht so sehr individuell und vielleicht auch gar nicht so sehr von Deutschen oder Schweizern abhängig, sondern viel eher das Resultat von eher kurzfristigen historischen Entwicklungen. Das würde uns ein bisschen entlasten.
Wenn wir nun in den Urlaub fahren, wenn wir es uns leisten können, wir haben ja schon gesagt, man sollte es vielleicht ruhig ganz bescheiden auch als Privileg betrachten, denn es wird ja auch nicht nur in fernen oder in anderen Ländern nicht Urlaub gemacht von den Leuten, die dort leben, sondern auch bei uns können sich über 20% nicht leisten, im Urlaub zu verreisen. Wie machen wir es uns denn am besten schön, um nochmal auf die Hürden zu kommen? Es gibt ja reichlich Buchtitel, die schön war es, aber nicht nochmal. Urlaub mit den Eltern habe ich gesehen oder hoffentlich regnet es zu Hause, wenn Deutsche Urlaub machen. Also ein guter Urlaub ist gar nicht so leicht zu realisieren. Was sind die Hürden, Frau Köchling?
Ja, wie gesagt, eine große Hürde ist sicherlich, dass wir vielleicht das mit dem Abschalten nicht so gut hinbekommen. Ja? Also, dass wir uns dann vielleicht doch, ich weiß nicht, zwischendurch in die E-Mail schauen oder ähnliches und das einfach mit dem Abstand vom Alltag und dem Abschalten auch im Urlaub nicht so gut klappt. Dann gibt es Studien, die auch zeigen, dass schlechtes Wetter tatsächlich die Urlaubsfreude trüben kann. Und der andere größere Punkt ist sicherlich Stress mit Familie oder Freunden, also, und so weiter, also mit der Reisebegleitung letztlich. Ja. Organisatorische Dinge können wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, aber das sind eigentlich die größeren Aspekte. Das heißt, das eine ist natürlich eine gute Planung der Reise, dass man möglichst etwas aussucht, was den eigenen Bedürfnissen möglichst nahe kommt, ja, um da eben auch von vornherein das Beste zu tun vorab. Aber ansonsten kann man eben auch nicht alles beeinflussen. Wie das Wetter nun vor Ort sein wird, das kann man nicht beeinflussen. Das ist dann eher eine Frage des Mindsets, was man draus macht. Und auch die Reisebegleitung kann man sich ja nicht immer aussuchen. Ja, also viele Dinge sind einfach dann auch nicht planbar. Aber vielleicht ist das ja auch auf der anderen Seite dann wieder das Schöne. Das kann ja auch positive Dinge mit sich bringen, das Überraschende im Urlaub. Und insgesamt sehen wir aber ja, dass diese Aspekte, die Erholung hemmen, nicht dazu führen, dass die meisten sich nicht erholt fühlen. Also aus den Studien geht ja klar hervor, dass die meisten sich dann doch auch gut erholen können.
Aber da Sie es ansprechen, das Abschalten ist durch Smartphone und E-Mail und so schwieriger geworden. Kann man das sagen?
Ja, wir sind überall erreichbar, auch im Urlaub. Wir wollen natürlich auf der einen Seite auch im Urlaub die sozialen Netze nutzen, um auch vom Urlaub zu berichten. Und es ist auch ein ganz wesentliches Tool inzwischen, das Smartphone für die Planung vor Ort etc. Im Grunde genommen wollen es die meisten sicherlich nicht missen. Aber ich nehme an, da kann Herr Wensch aber wahrscheinlich auch noch was zu sagen, dass es erholsamer wäre, wenn man das Smartphone vielleicht wirklich mal ausschalten würde im Urlaub.
Ich erinnere mich auch an Ferien in meiner Jugend, als es auf dem Campingplatz höchstens mal die Bildzeitung vom Vortag gab.
Ja.
Und heute sind wir konstant mit dem Weltgeschehen verbunden. Also wir haben eine ganz andere Vorstellung von Abschalten. Erschwert auch das die Erholung oder haben wir uns da einfach dran gewöhnt und das ist halt normal?
Also ich würde sagen, wir haben uns dran gewöhnt. Aber Frau Köchling hat sicherlich recht, das Abschalten ist schon eine wichtige Erholungserfahrung. Und das sehen wir auch im Alltag. Ne? Also es ist durchaus wichtig, dass man abends sich auch von der Arbeit distanzieren kann, um zum Beispiel gut schlafen zu können. Dennoch, also jetzt bei Urlauben, wir haben ja gefragt, was sind die Hürden? Also erstmal Erwartungsmanagement, würde ich sagen. Also was wünsche ich mir überhaupt von dem Urlaub? Und wenn die Erwartungen nicht zu hoch sind und zu viele Dinge, die auch sonst im Alltag gelingen, betreffen, dann ist das vielleicht schon mal eine gute Grundbasis.
Ist ein bisschen wie Weihnachten, ne? Der Urlaub wird schnell überfrachtet, der muss klappen.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, ist dann die Phase für alles, ne? Also habe ich ja gesagt, so dieser lange Urlaub im Sommer, der alles erfüllen soll, was sonst nie klappt, ist wahrscheinlich von der Erwartung zu unangemessen. Bei Kurzurlauben würde ich jetzt sagen, vielleicht ist die Erwartung dann nicht so hoch. Wenn man öfters mal so einen kurzen Urlaub, also so einen Feiertag einplant, könnte sicherlich helfen. Dann vorm Urlaub ist natürlich wichtig, dass man den Urlaub gut vorbereitet. Das betrifft eben die Reiseplanung. Zeitzonenunterschiede können auf den Körper und die Gesundheit niederschlagen. Es gibt ja auch das Phänomen der Leisure Sickness. Also manche Leute werden auch krank auf einmal im Urlaub. Warum das passiert, weiß man auch noch nicht so genau. Dann für den Urlaub ist ganz wichtig, Dinge tun, die Spaß machen. Ist bei jedem anders, was da wirklich zur Erholung führen kann. Und ich muss mir bewusst machen, was ist mir eigentlich wichtig, wo empfinde ich Freude und wie kann ich das in diesen Urlaub integrieren. Vielleicht noch ein Punkt dort, Me-Time. Also das ist so ein Phänomen, das ist so in den letzten Jahren dann aufgetaucht. Also wie macht man eigentlich Urlaub in sozialen Gruppen? Und vieles an Enttäuschung kommt natürlich auch dort her. Also es gibt Streit oder Erwartungen des einen sind nicht meine eigenen. Und da ist so die Empfehlung, sich bewusst auch vorm Urlaub Zeit für sich einzuplanen und dann auszuhandeln, so dass man eigenen Interessen auch besser nachgehen kann. Und vielleicht noch nach dem Urlaub. Die Urlaubseffekte verschwinden relativ schnell. Wir haben gefunden, im Durchschnitt nach einer Woche ist eigentlich nichts mehr übrig. Und da ist so die Empfehlung, Mitte der Woche einzusteigen, nicht montags, sondern vielleicht mittwochs, um die erste Belastungsphase kurz zu halten und dann das Wochenende wieder zu genießen. und über positive Dinge aus dem Urlaub zu reflektieren, sich zu erinnern. Ich denke mal, das wird so eine Ursache sein für Souvenirs, ne? Oder auch das Anfertigen von Fotoalben über den Urlaub. Davon kann man sicherlich profitieren.
Welche Veränderungen sehen Sie voraus, was Urlaubsvorstellungen und Ideale betrifft? Oder auch Urlaubsmöglichkeiten, Stichwort Klimawandel. Da gibt es ja auch Gedankenspiele, ob die großen Ferien angesichts steigender Temperaturen nicht irgendwann in den Oktober gehören. Lauter solche Sachen. Frau Köchling, was zeichnet sich ab?
Also momentan zeichnen sich da noch keine dramatisch schnellen Veränderungen ab. Also wir wissen jetzt kurzfristig gesehen, dass die Deutschen nach wie vor auch im nächsten Jahr ihre Urlaubsreise planen, auch trotz finanzieller Probleme, da dann eben, wie ich schon sagte, sparen, um dann den Urlaub weiter durchführen zu können. Was das ganze Thema Klimawandel angeht, da sind die Veränderungen auch eher langsam schleichend zu beobachten. Also dass sich zum Beispiel Reiseziele verschieben, ne? Also momentan reisen die Deutschen immer noch am liebsten an die Mittelmeer. Länder, Spanien, Italien, Griechenland etc. Aber es ist natürlich zu erwarten, wenn sich die Hitze weiterentwickelt, dass sich da auch Reiseziele langfristig verschieben. Also dass vielleicht skandinavische Länder, also nördliches Europa, davon ja in Anführungszeichen profitiert, ja, sodass die Reiseströme sich eher dahin verlagern oder eben auch die Saisonzeiten sich verändern werden. Aber diese Entwicklungen, die sind tatsächlich sehr langsam zu beobachten, weil wir, ja, der Mensch ist da auch irgendwie ein Gewohnheitstier, ne? Also wir haben unsere Urlaubsziele, unsere Vorstellungen davon, die Images von den Reisen. Und so ganz rasante Veränderungen passieren eigentlich nur, wenn etwas von außen einwirkt, wie jetzt die Corona-Pandemie.
Ist mal komisch, wenn ein Historiker über die Zukunft redet, aber ich war in den letzten 1,5 Jahren auf relativ vielen Konferenzen eingeladen zur Zukunft des Tourismus. Und da gibt es relativ solide Zahlen, dass die Gesamtzahl der touristischen Reisen bis 2030, also in 6 Jahren, um 30% zunehmen wird. Das werden aber nicht wir sein, die reisen, sondern reiche Leute aus den richtig schnell wachsenden Ländern des Planeten. Weil die gibt's dort auch, und zwar ziemlich viel. Und die kommen alle nach Europa. Europa ist das Wunschreiseziel der globalen Wohlhabenden. Das heißt, möglicherweise ist gar nicht so wichtig, wohin die Deutschen fahren. Weil es gibt ganz viele andere Leute, mit genauso viel oder mehr Geld, die dann einfach kommen werden. Und das wird interessant. Es wird unser Verhältnis zum Urlaub wahrscheinlich verändern. Wenn die Zahlen so stimmen, was, glaube ich, eine gute Nachricht wäre, weil dann bleibt die Welt friedlich und wohlhabend.
Ja, das stimmt. Also der globale
Sie kennen
Tourismus,
das alles, ja, wahrscheinlich viel besser als ich.
Ja, der globale Tourismus wächst und auch da gab es natürlich den Einbruch der Corona-Pandemie. Wir sind noch nicht wieder auf dem Niveau von 2019, aber die Prognosen gehen eben in diese Richtung, die Sie nannten. Und natürlich wird das auch einen großen Einfluss haben auf Reiseziele, auf auch durchaus die Belastung der Reiseziele und auf die Destinationen, die sich eben darauf einstellen müssen mit verschiedenen Maßnahmen. Ne? Denn in den Reisezielen, wo solche Belastungen auch von den Einheimischen erkannt werden, wo die Lebensqualität eingeschränkt ist oder man sich eingeschränkt fühlt, dort muss natürlich auch was passieren.
Ich würde vielleicht noch sagen, also aus psychologischer Sicht oder arbeitspsychologischer Sicht sieht man einige alte, aber auch neue Phänomene. Die haben damit zu tun, dass die Beschäftigten mehr Flexibilität eben einfordern von ihren Arbeitgebern. Ich hatte ja die Zahlen erwähnt, dass zum Beispiel der Einfluss darauf, ein paar Tage frei zu machen, zugenommen hat. Und ein Phänomen, was ich ganz spannend finde, ist Workation, also arbeiten, wo andere Urlaub machen. Also in der, vielleicht würden wir heute sagen, vielleicht ist das das Gleiche wie Telearbeit, aber ein bisschen länger, dass ich weg bin. Oder es ist sowas wie ein Sabbatical, aber trotzdem mit Arbeit verbunden. Weiß man auch noch nicht so richtig, wie sich das auswirkt. Könnte positiv sein durch die Umgebung, die anders ist als die, in der ich mich sonst befinde. Könnte auch negativ sein, weil ich vielleicht in der Organisation den sozialen Anschluss verliere. Dann Thema Business Trips ist auch so ein Phänomen. Also kann ich mich eigentlich auch während der Dienstreise tatsächlich erholen. Und da hat man auch festgestellt, dass da ähnliche Mechanismen wirken wie in der Alltagserholung. Also zum Beispiel abschalten ist dann auch ganz wichtig. Generell würde ich auch sagen, ich hatte jetzt gelesen die Woche, es gibt jetzt Flatrate-Flüge. Vielleicht nimmt das Fliegen dann noch mehr zu, wenn wir noch weniger bezahlen müssen für Kurztrips. Da muss, glaube ich, jeder auch so ein bisschen überlegen. Ich habe ja das Thema Kurzurlaube so etwas empfohlen, aber man muss natürlich auch sozialethische Kriterien für sich selber durchdiskutieren. Ist das gut, wenn ich jetzt zu einem Konzert nach New York fliege, nur weil es ein bestimmtes Bedürfnis von mir befriedigt? Welche Kosten und Konsequenzen hat das für andere? Das wird auch zunehmend wichtiger werden.
Ja, unbedingt. Nachhaltigkeit auf allen Ebenen wird einfach dringend mehr noch Einzug nehmen müssen, ne? Sowohl auf Anbieterseite als auch auf Nachfrageseite, das ist ganz klar.
Wir sind am Ende der Sendezeit. Urlaubsfantasien war die Überschrift. Gibt es die perfekten Ferien? Es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Antworten darauf, hat sich, glaube ich, rausgestellt. Das war das SWR Kulturforum mit Professor Dr. Anne Köchling vom Deutschen Institut für Tourismusforschung der FH Westküste, Dr. Johannes Wentsche, Psychologe bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, sowie dem Historiker Professor Dr. Valentin Gröbner von der Universität Luzern. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.